Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Das erste Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz unterliegt nun doch dem fakultativen Referendum. Resultate einer Bundesratsklausur. Die Schweiz soll dem Internationalen Währungsfonds 10 Milliarden Dollar gewähren. Nette Geste oder Notwendigkeit? Neuer Präsident der Schweizerischen Nationalbank wird Vize Philipp Hildebrand. Wer ist er? Großinvestor Wechselberg gewinnt den Machtkampf bei Sulzer. Verwaltungsratspräsident Ulf Berg ist abgewählt. Töne von der GV aus Winterthur. Dann, nach den Krawallen in Moldawien hat sich die Lage beruhigt, wenigstens oberflächlich. Doch was steckt tiefer? Und schließlich, weshalb Stau am Barreck schlecht für die Fortpflanzung ist. Dazu später, hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Andrea Abbühl. Sie hat die Nachrichten des Tages.
Wenn die Schweiz demnächst mit diversen Ländern neue Doppelbesteuerungsabkommen abschließt, soll nun das erste dieser neuen Abkommen dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Bei allen anderen könnte das Volk dann nicht mehr mitreden. Dies schlägt der Bundesrat vor. Die Lockerung des Bankgeheimnisses bringt es mit sich, dass die Abkommen neu ausgehandelt werden müssen. Es geht vor allem um die Frage, welche Auskünfte die Banken geben müssen, wenn der Verdacht auf Steuerbetrug oder Steuerhinterziehung besteht. 14 Staaten wollen bisher mit der Schweiz neue Abkommen aushandeln. Das letzte Wort dazu, ob das Stimmvolk eingreifen kann, hat aber das Parlament. Weiter hat der Bundesrat entschieden, den Internationalen Währungsfonds IWF mit maximal 10 Milliarden Dollar zu unterstützen. Damit will die Landesregierung erreichen, dass die Schweiz beim IWF weiterhin mitreden kann, wie Bundespräsident Merz sagte.
Ein Land wie die Schweiz muss in solchen Kreditfazilitäten dabei sein. Das ist gar keine Frage. Sonst würden wir uns international isolieren.
Die G20-Staaten hatten an ihrem Treffen in London am letzten Wochenende beschlossen, dass der Währungsfonds 250 Milliarden Dollar zusätzlich erhalten soll. Bundespräsident Merz sagte daraufhin, dass sich die Schweiz daran beteiligen sollte. Philipp Hildebrand ist der neue Präsident der Schweizerischen Nationalbank. Der Bundesrat wählte den 46-jährigen bisherigen Vizepräsidenten, wie erwartet, zum Nachfolger von Jean-Pierre Roth. Neuer Vizepräsident wird Thomas Jordan. Zum neuen dritten Mitglied des Direktoriums wurde Jean-Pierre Dantin ernannt. Der 59-Jährige ist Ökonomieprofessor an der Universität Lausanne. Der Machtkampf um den Industriekonzern Sulzer ist entschieden. Verwaltungsratspräsident Ulf Berg wurde abgewählt. An der Generalversammlung in Winterthur waren 55% der anwesenden Stimmen gegen eine Wiederwahl. Damit hat sich der russische Investor Viktor Wechselberg durchgesetzt. Wechselberg kontrolliert 31% von Sulzer und hatte verlangt, dass Berg abgewählt wird. Zum neuen Präsidenten wurde das bisherige Verwaltungsratsmitglied Luciano Respini ernannt. Das Volk wird über die Revision der beruflichen Vorsorge abstimmen können. 200.000 Unterschriften haben die Gegner der Revision eingereicht. Nötig wären 50.000. Linke, Gewerkschaften und Konsumentenorganisationen wollen verhindern, dass der Mindestumwandlungssatz in der zweiten Säule gesenkt wird. Denn dann gäbe es weniger Rente pro Jahr. Bundesrat und Parlament begründen die Senkung vor allem mit der steigenden Lebenserwartung. Würde heute abgestimmt, so würde der Verfassungsartikel zur Komplementärmedizin wahrscheinlich angenommen. Das zeigt das Abstimmungsbarometer des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG. Rund 2/3 der Befragten, die an der Abstimmung am 17. Mai teilnehmen wollen, würden demnach ein Ja einlegen. Bei der Vorlage zu den biometrischen Reisepässen tendieren 47% zu einem Ja und 39% zu einem Nein. Die Ausgangslage bei den biometrischen Pässen ist somit offen. Über die Immunität eines Parlamentariers sollen künftig nicht mehr National- und Ständerat im Plenum entscheiden. Die Rechtskommissionen beider Räte wollen, dass der Entscheid einer Kommission übertragen wird. Zudem sollen die Kriterien strenger werden, damit der besondere Rechtsschutz eines Parlamentariers aufgehoben werden kann. Die Swissair-Gläubiger der dritten Klasse erhalten höchstens 11% ihrer Forderungen ausbezahlt. Das hat Liquidator Karl Wüttrich entschieden. Zur Kategorie dieser Gläubiger gehören vor allem Lieferanten und Banken. In Moldawien haben den dritten Tag in Folge mehrere hundert Menschen demonstriert. Sie werfen der kommunistischen Regierung vor, die Wahlen vom Sonntag manipuliert zu haben. Präsident Voronin beschuldigt das Nachbarland Rumänien, es stehe hinter den Protesten. Rumänien weist diese Vorwürfe aber zurück. Gestern hatten Regierungsgegner das Parlamentsgebäude gestürmt. 200 Personen waren festgenommen worden. Ungeachtet verstärkter Patrouillen haben Piraten im Indischen Ozean erneut ein großes Schiff gekapert. Seeräuber entführten ein Containerschiff einer US-Reederei mit 21 Besatzungsmitgliedern an Bord. Alles Amerikaner. Die US-Kriegsmarine teilte mit, die Piraten hätten das Schiff an die somalische Küste geführt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.000 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 7.837 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 1,5236 gehandelt, der Dollar zu 1,1476 Franken. Das Wetter. Im Norden ist es morgen ziemlich sonnig. Im Süden gibt es mehr Wolken und nur zeitweise Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 19 und 23 Grad. Am Karfreitag ist es im Norden meist sonnig bei 21 Grad. In den Alpentälern wird es mit Föhn sogar bis 24 Grad warm. Im Süden gibt es dagegen nur ab und zu Sonne und in Alpennähe einige Regenschauer.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und 4 und mit diesen Themen geht es hier weiter. Schwammiges aus dem Bundesrat. Die Regierung stellt Kriterien für Amtshilfe auf, aber sie weiß nicht welche. Und wozu die 10 Milliarden für den IWF, eine teure Imagekampagne? Dann Kontinuität in stürmischen Zeiten. Mit dem neuen Präsidenten der Nationalbank setzt der Bundesrat auf Bewährtes. Laute Voten, aber wenig Stimmen. Den meisten Sulzer Aktionären blieb gegen den russischen Großaktionär Wechselberg nur der Frust. Kein Durchwinken für biometrische Pässe. Erste Trends zeigen für die Abstimmung im Mai kein klares Ja. Weitere Themen, die zunehmend schlechten Arbeitsbedingungen und die Wut der perspektivenlosen Jungen in Moldawien. Und schließlich.
Und das da?
Ja, aber das ist. Also, das sieht nach einer Wildsäule aus da.
Wir nehmen die Fährte auf und gehen dorthin, wo sich Wildsau, Fuchs und Dachs treffen, an die A1. Das Versprechen, künftig auch bei Steuerhinterziehung ausländischen Behörden Amtshilfe zu leisten, hat der Bundesrat bereits gegeben. Nun ging es darum, wie das Ganze umsetzen und auch darum, ob das Schweizer Volk zu den neuen Abkommen mit verschiedenen Staaten etwas zu sagen hat. Nach der heutigen Klausursitzung wissen wir, der Bundesrat will die Mitsprache des Volkes eng begrenzen. Was er dem Ausland konkret anbieten will, scheint aber immer noch unklar. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Der Bundesrat ist sauer. Sauer über die OECD, welche die Schweiz auf eine graue Liste von Steueroasen setze, ohne zu sagen, was eigentlich die Gründe dafür seien.
Das werden wir nicht mehr akzeptieren,
hält Bundespräsident Hans-Rudolf Merz im Namen der gesamten Regierung fest. Die Schweiz wolle nun wissen, welches eigentlich die Kriterien seien, nach denen diese graue Liste erstellt worden ist. Und der Bundesrat werde dafür sorgen, dass er sofort in die weiteren Arbeiten einbezogen werde.
Wir wollen jetzt nicht mehr warten und dann vor Weihnachten gewissermaßen mit dem Samichlaus eine Route auf den Tisch zu bekommen, sondern es muss jetzt gehandelt werden.
Handeln will der Bundesrat auch gegenüber bisher 14 Staaten, die bei der Schweiz angeklopft haben und neue sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen verlangen. In diesen Abkommen soll verankert werden, dass die Schweiz künftig auch bei Steuerhinterziehung Auskünfte über ausländische Bankkunden erteilt, und zwar nur im Einzelfall und wenn der Verdacht ausreichend begründet ist. Fragt sich bloß, wann ist dies der Fall? Gibt es auch schon Amtshilfe, wenn umgerechnet 100 Franken hinterzogen werden? Oder doch nur in groben Fällen von Steuerhinterziehung, wie es Justizministerin Widmer-Schlumpf formuliert hat? Alle diese Fragen seien jetzt beantwortet, ließ Bundespräsident Merz in der Medienkonferenz verlauten. Doch auf Nachfrage, wo denn konkret die Hürde sei, gibt es überraschend die Antwort.
Das wird zu definieren sein. Das wird jetzt zu den Kriterien gehören.
Klar ist für den Bundesrat nur, das Volk wird nur über ein einziges dieser Abkommen abstimmen dürfen, nämlich über das erste, das fertig verhandelt ist. Nur es wird dem fakultativen Referendum unterstellt. Bundespräsident Merz ließ durchblicken, dass es sich dabei ganz bestimmt nicht um das Abkommen mit Deutschland handeln wird. Auf die Frage, ob unser nördliches Nachbarland denn schon ein neues Abkommen verlangt habe, sagte Merz nämlich mit breitem Grinsen:
Ich glaube, Sie haben sich gemeldet bei uns, aber Sie haben von mir noch keine Antwort bekommen.
Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Bis zu 10 Milliarden Dollar will die Regierung, auch das hat sie entschieden, dem Internationalen Währungsfonds neu zur Verfügung stellen, viermal mehr als bisher. Frage an Geraldine Eicher im Bundeshaus, wofür braucht denn der IWF dieses Geld?
Mit diesem Geld soll der Internationale Währungsfonds bankrotten Ländern mit Krediten über die Krise hinweg helfen. Die Hoffnung ist, dass damit das gesamte internationale Finanzsystem gestärkt wird. Und auch die Schweiz, die könnte als Exportland davon profitieren, jedenfalls indirekt. Denn haben die anderen Länder Geld, können sie auch Schweizer Waren kaufen.
Zur Verfügung stellen heißt, das heißt, dass es wird auch wieder zurückbezahlt.
Ja, es ist klar, ein Kredit, dieser Kredit wird auch nicht als aus der Bundeskasse finanziert, sondern von der Nationalbank. Der Bund müsste lediglich die Garantie dafür leisten. Und solche Kredite hat die Schweiz auch schon früher gewährt und das Geld sei bisher immer zurückgekommen, versichert zumindest Finanzminister Merz.
Der Bundesrat hat ja ziemlich rasch über diese 10 Milliarden Dollar entschieden. Ist das Imagepflege nach all der internationalen Haue?
Ja, Imagepflege auch, aber nicht nur. Die Mitglieder des IWF, die wollen noch diesen Monat Nägel mit Köpfen machen und da will die Schweiz nicht mit leeren Händen erscheinen. Die Schweiz ist nämlich Mitglied im Exekutivrat des IWF. Der IWF, der hat 185 Mitgliedstaaten und die Schweiz hat als eines von 25 Mitgliedern im Exekutivrat eine wichtige Stellung, zumindest gemessen an ihrer Größe. Der IWF wird aber in 2 Jahren umorganisiert. Man will den Schwellenländern mehr Sitze geben und das könnte auf Kosten der Schweiz gehen. Und der Bundesrat, der versucht nun mit seinem 10-Milliarden-Kredit subtil Druck zu machen. Er signalisiert dem IWF, wir geben euch Geld, ihr gebt uns den Sitz, wir zahlen, wollen aber mitbestimmen.
Aber verpflichtet ist die Schweiz nicht.
Nein, andere Länder, die zahlen auch nicht, weil sie es ganz einfach nicht können. Aber in einem moralischen Sinne ist die Schweiz schon verpflichtet. Schließlich gehört sie zu den reichsten Ländern der Welt und sie ist eben anders als andere in der Lage, bei der Aufstockung des IWF-Kapitals zu helfen, auch trotz Krise.
Nun muss das Parlament diesen Kredit noch absegnen. Kommt er dort durch?
Das ist zurzeit schwer abzuschätzen. Mit Sicherheit lässt sich aber sagen, es wird heftig darüber gestritten werden. Oder was heißt werden? Der Streit ist schon angelaufen. Die Schweiz brauche das Geld für sich selbst, heißt es etwa von den Gegnern des 10 Milliarden Kredits. Die Befürworter, die argumentieren, die Schweiz müsse sich nun international neu positionieren und ihren Einfluss und ihre Mitsprache sichern. Und da sei der IWF für die kleine Schweiz eine der wenigen großen Möglichkeiten.
Informationen direkt aus dem Bundeshaus von Geraldine Eicher. Und schließlich gab es von der Landesregierung noch den Personalentscheid an der Spitze der Schweizerischen Nationalbank. Nachfolger von Jean-Pierre Roth als Präsident der SNB wird also dessen Vize Philipp Hildebrand. Der frei werdende Sitz im Dreierdirektorium der Nationalbank übernimmt der Lausanner Professor Jean-Pierre Tantin. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein.
Zum Spekulieren blieb gar nicht lange Zeit. Nicht einmal 6 Wochen nach der Rücktrittsankündigung von Präsident Jean-Pierre Roth ist das neue Führungsteam der Nationalbank wieder komplett. Auf Empfehlung des Bankrats hat der Bundesrat entschieden, Hildebrand für Roth, Jordan für Hildebrand und Tantin für Jordan. Mit Philipp Hildebrand wurde der Kronprinz an die SNB-Spitze gehievt. Die Wahl des bisherigen Vizepräsidenten galt als unbestritten. Der ehemalige Hedgefondsmanager hat sich seit Beginn der Finanzkrise durch klare Positionen und dezidiertes Auftreten profiliert, vor allem in der Frage nach einer Verschärfung der Eigenmittelvorschriften für die Grossbanken. Hildebrand war auch mehrmals als möglicher UBS-Präsident im Gespräch gewesen. Wenig überraschend auch die Ernennung von Thomas Jordan zum neuen Vizepräsidenten. Jordan gehört dem Gremium seit 2 Jahren an, amtet jedoch bereits seit 1997 bei der Nationalbank. Überrascht hat hingegen die Wahl von Jean-Pierre Dantin. Das dürfte vor allem damit zu tun haben, dass der belgisch-schweizerische Doppelbürger ein reiner Akademiker und der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt ist. In Fachkreisen jedoch gilt er als Experte in Finanzmarktfragen. Er lehrt Volkswirtschaft und Finanztheorie an der Universität Lausanne und hat weltweit mehrere Gastprofessuren inne. Zudem ist er Geschäftsführer des Swiss Finance Institutes, einer von der Schweizerischen Bankiervereinigung lancierten Institution, die sich mit Finanz- und Bankforschung befasst. Von Dantin stammen zahlreiche Bücher und andere Publikationen. Hinzu kommt, dass Dantin in der Westschweiz beheimatet ist, doch es ist Tradition, dass mindestens ein Vertreter der dreiköpfigen Exekutive der Nationalbank die lateinische Schweiz vertritt. Seine Weggefährten bezeichnen Dantin als Mann der leisen Töne. Diplomatisch, unaufdringlich und fair sei er, offen, weltgewandt und außerordentlich talentiert. Mit seinen 59 Jahren sorgt Dantin für den nötigen Generationenmix im Gremium, denn sowohl Hildebrand wie auch Jordan sind mit 46 Jahren vergleichsweise jung. Die drei Herren gelten bei den Experten als gute Besetzung. Ein idealer Mix aus Praxis und Theorie, gut vernetzt. Garanten also, die in dieser hektischen Zeit für die richtige Kontinuität und Stabilität sorgen könnten.
Klatschen, weinen, gratulieren. Bei Sulze an der Generalversammlung in Winterthur gab es heute wirklich den ganzen Mix, der uns auch zeigt, Sulze ist nicht einfach irgendein Unternehmen. Die Aktionärinnen und Aktionäre halten ihre Titel zum Teil schon seit Generationen. Oft stehen oder standen sie selbst auf der Lohnliste des Technologiekonzerns. Kein Wunder, taten viele sich schwer mit der Forderung des russischen Großaktionärs Viktor Wechselberg, den bisherigen, durchaus erfolgreichen Verwaltungsratspräsidenten Ulf Berg nicht wiederzuwählen. Für uns an der Sulzer GV dabei war Wirtschaftsredaktor Bert Soltermann.
Eulach-Halle Winterthur heute Vormittag. Wo sonst Handballer spielen, spielte heute die Sulzer Musik, die firmeneigene Big Band für die Aktionärinnen und Aktionäre. Rund 1300 von ihnen waren angereist, um an der Sulzer Generalversammlung teilzunehmen. Hier sollte entschieden werden, wer im Unternehmen künftig die Macht hat. Der russische Oligarch und Sulzer Großaktionär Viktor Wechselberg oder Ulf Berg, der Sulzer Verwaltungsratspräsident, den Wechselberg zur Abwahl empfohlen hatte. Ulf Berg, gleich zu Beginn der Versammlung.
Ich will die Aktionärsdemokratie durch persönliche Vorwegnahme nicht außer Kraft setzen. Gleichzeitig betone ich, dass ein Verwaltungsrat für die Aktionäre arbeitet und nicht umgekehrt. Somit wird die Entscheidung durch die Abstimmung auch akzeptiert.
Keine Tricks also, will heißen, kein freiwilliges Nichtantreten Bergs und auch eine Wahl mit allen Aktienstimmen, auch jenen von Wechselberg, obwohl nicht klar ist, ob sie alle rechtmäßig erworben worden waren. Wechselberg selber war nicht vor Ort. Für ihn sprach Urs Meier, Mitarbeiter von Wechselbergs Investmentgesellschaft Renova und schon heute Sulzer Verwaltungsrat. Er machte Stimmung gegen die Wiederwahl von Berg, einem der erfolgreichsten Sulzer-Chefs.
Renova möchte für Sulzer einen mehrheitlich unabhängigen Verwaltungsrat mit kompetenten Mitgliedern. Wir sind überzeugt, dass es in den bewegten Zeiten, die vor uns liegen.
Meine Damen, meine Herren, darf ich um Ruhe bitten?
Urs Meier redete viel und sagte wenig. Nichts Konkretes zur künftigen Strategie, nichts Konkretes zu den Fusionsgerüchten mit OC Oerlikon, der zweiten großen Schweizer Firma, bei der Wechselberg in großem Stil eingestiegen ist. Damit gewann Meier in der Eulach-Halle keine Herzen. Zahlreiche Aktionäre ergriffen das Wort und Partei für Ulf Berg, also für den Status quo bei Sulzer. Winterthurs Stadtpräsident Ernst Wohlwendt verwies auf die gute Zusammenarbeit zwischen Sulzer und der Stadt und meinte:
Never change a winning team.
Kontinuität, das forderte auch Aktionär Alfred Giesin.
Wir sind Mitbesitzer, also kämpfen wir mit Anstand gegen Raubrittertum.
Doch die Aktionäre kämpften vergeblich. Ulf Berg wurde abgewählt, für ihn sprachen sich nur 44% aus, gegen ihn aber 55%, neben Viktor Wechselberg also auch noch einige andere Aktionäre. Ulf Berg, der fair, emotionslos, fast schon stoisch durch die GV und seine eigene berufliche Beerdigung geführt hatte, konnte seine Gefühle nicht mehr unterdrücken.
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, ich danke Ihnen alle für Ihre Unterstützung in den letzten Jahren und möchte Ihnen gleichzeitig sagen, Sulzer ist eine starke Firma mit ausgezeichneten Mitarbeitern, die Ihre Unterstützung verdient.
Ulf Berg wischte sich eine Träne aus den Augen. Als ob die Sulzer Musik den Ausgang der Generalversammlung schon zu Beginn vorausgeahnt hatte, spielte sie nicht nur den Sulzer Jubiläumsmarsch und weitere Gassenhauer, sondern auch den bekannten Song «Träne».
Bittere Töne aus Winterthur, zusammengestellt von Bert Soltermann. Daumen rauf oder runter? Über zwei Themen können wir am 17. Mai an der Urne befinden. Wollen wir biometrische Reisepässe? Und gehört die Komplementärmedizin in die Verfassung? Eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern bei rund 1200 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern im Auftrag der SRG zeigt jetzt einen ersten Trend. Bei der Komplementärmedizin zeichnet sich eine komfortable Ja-Mehrheit ab. Bei den biometrischen Pässen allerdings ist noch alles in der Schwebe. Auch ein Nein und somit eine Niederlage für den Bundesrat ist möglich. Inlandredaktor Dominik Meyer.
Zwei Fingerabdrücke und ein Foto, gespeichert im Pass auf einem Computerchip. Das ist der biometrische Reisepass. Ein technologischer Fortschritt, bei dem die Schweiz mitmachen müsse, sagen die Befürworter. Big Brother und den Überwachungsstaat hingegen fürchten die Gegner. Noch haben die Befürworter die Nase vorn. 47% der Stimmberechtigten, die am 17. Mai abstimmen wollen, sagen heute Ja, 39% Nein zu den biometrischen Pässen. Die beiden Lager liegen also nahe beieinander, der Abstimmungsausgang ist offen. Doch Claude Longchamp, Leiter des Forschungsinstituts GFS Bern, sieht Hinweise, wonach die Gegner zulegen könnten.
Ja, die Nein-Seite hat argumentativ ziemlich viele Vorteile im Moment. Ihre Argumente sind ja fast so ein bisschen zeitgeisttypisch. Es geht um die Privatsphäre, die nicht mehr gewährleistet ist durch staatliche Überwachung, was sehr stark gewirkt hat bisher. Und ich denke, das ist diese Argumentationsschiene, die im Moment recht stark bestimmt.
Die Angst vor allem, dass Fingerabdrücke und Fotos missbraucht werden könnten, denn diese sollen nicht nur im Pass, sondern auch auf einem zentralen Computer gespeichert werden. Die Befürworter auf der anderen Seite führen erstens ins Feld, dass die biometrischen Pässe kaum zu fälschen seien. Zweitens könnten Schweizerinnen und Schweizer künftig nur mit den neuen Pässen frei in die EU und die USA reisen. Die SRG-Umfrage zeige, dass die Pro-Argumente aber weniger Anklang fänden als diejenige der Gegner, sagt Claude Longchamp.
Die Ja-Seite müsste relativ schnell mit einer Überraschung in dieser Kampagne punkten können, um diese Stimmungslage, die ins Nein gekippt ist, nach dem Kampagnenstart durchbrechen zu können.
Gegner des biometrischen Passes sind SP und SVP. Selten sagen gleich zwei Bundesratsparteien Nein zu einer Vorlage von Bundesrat und Parlament. Und bei früheren Abstimmungen resultierte daraus meistens ein Nein. Allerdings entspricht die Nein-Parole der SP offenbar nicht der Meinung der Basis. Unter den befragten Sozialdemokraten waren die Befürworter in der Mehrheit. Die Parteizugehörigkeit sei nicht das wichtigste Kriterium, sagt Claude Longchamp. Jüngere Stimmbürger sagten eher Ja zu den biometrischen Pässen als ältere. Und je weniger jemand verdiene, desto eher wolle er oder sie Nein stimmen.
Die aktuelle Protesthaltung oder der Verdruss gegenüber der Wirtschaftslage, gegenüber dem allgemeinen Klima, in dem wir heute leben, führt eigentlich dazu, dass wir heute in den unteren Schichten kaum ein Verständnis finden für solche Veränderungen wie die biometrischen Pässe.
Diese Stimmung wolle sich das Nein-Lager zunutze machen, sagt SVP-Nationalrat Lukas Reimann, einer der führenden Köpfe der Nein-Kampagne.
Wir werden sicher auf den Überwachungsstaat setzen. Wir werden auch auf die kritische Grundstimmung setzen, die generell gegenüber der USA und der EU herrscht. Und in ländlichen Regionen, da ist natürlich vor allem das Kostenargument und das Argument, dass nicht mehr auf der Gemeinde vor Ort ein Pass hergestellt werden kann, das sehr stark ist.
Die skeptische Stimmung müsse man ernst nehmen, sagt auf der anderen Seite FDP-Vizepräsident Rudi Noser. Er vertritt das Ja-Komitee.
Ich habe bis jetzt immer gesehen, dass der Bürger sehr klug entscheidet, schlussendlich an der Urne, und die Argumente eigentlich diffusen Ängsten vorzieht. Darum bin ich eigentlich überzeugt, dass wir ein Ja haben werden.
Vor allem FDP- und CVP-Politiker sowie die Reisebranche setzen sich für ein Ja ein. Gut 5 Wochen noch dauert der Abstimmungskampf. Hinweise auf eine besonders hitzige Debatte gibt es nicht, und laut der SRG-Umfrage zeichnet sich eine unterdurchschnittliche Stimmbeteiligung ab.
Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Politischer Stillstand in Moldawien und tierischer Wildwechsel an der A1. Zuerst aber Düsteres aus der Arbeitswelt. Jobs auf Abruf, Schwarzarbeit und Scheinselbstständigkeit. Mit der Deregulierung, der Liberalisierung und der globalen Krise der Wirtschaft sind immer mehr Menschen, sofern sie denn überhaupt Arbeit haben, in einem informellen Job beschäftigt, ohne Arbeitsvertrag und ohne soziale Absicherung. Weltweit sind es schon 60% aller Beschäftigten, wie die Organisation für Zusammenarbeit und wirtschaftliche Entwicklung OECD schreibt. Auslandredaktor Joe Schelbert hat sich die Studie angesehen.
3 Milliarden Menschen, so die OECD-Studie, gehen einer Beschäftigung nach, doch einen Arbeitsvertrag mit einer, wenn auch oft nur geringen sozialen Absicherung, haben nur 1,2 Milliarden Werktätige. Die große Mehrheit findet also nur noch in prekären Verhältnissen ein Auskommen und muss sich ohne Arbeitslosenversicherung, Krankenkasse oder Pension durchs Leben schlagen. Und wenn die gegenwärtige Wirtschaftskrise anhält, werden in 10 Jahren gar 2/3 aller Werktätigen nur noch eine prekäre Beschäftigung haben. Aber auch ein Ende der gegenwärtigen Krise und eine Rückkehr zu Wirtschaftswachstum, so die Studie, würde an der dramatischen Entwicklung wenig ändern. Denn selbst in Ländern, die in den vergangenen Jahren hohe Zuwachsraten hatten, wie etwa Indien, fand kaum jemand eine sozialversicherte Anstellung. Dort sind 9 von 10 Beschäftigten von prekären Verhältnissen bedroht. Und in Ländern wie Argentinien, die schon einen tiefen Wirtschaftseinbruch erlebt haben, verschwindet die Massenarmut nur sehr langsam. Die OECD rechnet auch mit bald 25 Millionen Arbeitslosen in den westlichen Industriestaaten und in der Folge mit einer Zunahme von Scheinselbstständigen, die kaum mehr eine soziale Absicherung haben. Wachstum allein reiche nicht mehr, um Jobs oder gar bessere Jobs zu schaffen. Politiker müssten umdenken, so die Folgerung der OECD-Studie, und schnelle und unkonventionelle Maßnahmen treffen. Denn eine bloß informelle Beschäftigung sei der Weg in die Armut, die Löhne im informellen Sektor seien meist zu niedrig, um ein würdiges, selbstständiges Leben zu führen. Die Forscher der OECD, die ja nicht im Ruf steht, linke Wirtschaftspolitik zu propagieren, fordern öffentliche Beschäftigungsprogramme und institutionelle Reformen, etwa den Zugang der bloß informell Beschäftigten zu den Sozialversicherungen und zu Weiterbildung. Das Wichtigste jedoch sei, dass die Politik endlich erkennen müsse, dass Wirtschaftswachstum das Problem nicht mehr löse.
Joe Schelbert. Eigentlich ging alles recht friedlich über die Bühne, als am Sonntag die Bevölkerung von Moldawien oder Moldau ein neues Parlament wählen musste. Das Land teilt im Westen eine lange Grenze mit Rumänien und ist ansonsten ganz von der Ukraine umschlossen. Noch am Montag demonstrierten dann einige Tausend gegen den Wahlsieg der Kommunistischen Partei, die die ehemalige Sowjetrepublik seit 8 Jahren regiert. Seit gestern ist nun aber Schluss mit friedlich. Die Demonstrationen der Opposition arteten in Krawalle mit Verletzten aus. Zurzeit ist es wieder ruhig, aber die wütenden Menschen verlangen Neuwahlen. Sie werfen der Regierung Wahlbetrug vor. Ich fragte Rudolf Herrmann, Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Prag, gibt es Hinweise auf Manipulation?
Es gibt wahrscheinlich keine direkten Hinweise auf Manipulation, weil die internationalen Beobachter die Wahl als weitgehend fair beurteilt haben. In einem Staat, der de facto von einer Partei regiert wird, nämlich den Kommunisten, ist es für diese Partei nicht so schwer, die Weichen schon vor den Wahlen, vor die internationalen Beobachter kommen, so zu stellen, dass das Resultat so ausfällt, wie sie es wollen. Sie können den Oppositionsparteien Zugang zu Medien verwehren, sie können Leute, sagen wir, kaufen, wenn man es ein bisschen krass ausdrücken will, sie können Einfluss nehmen. Also es gibt schon Möglichkeiten, die, sagen wir, unter dem Radar der internationalen Beobachter sind, um das Wahlergebnis zu beeinflussen.
Nun demonstrieren die Oppositionellen. Was sind das für Leute?
Es sind vorwiegend junge Leute und interessant ist, dass sie sich auch über, sagen wir, junge Medien zu den Demonstrationen eingefunden haben, also Social Networking Websites, für die man Internet oder Mobiltelefone braucht. Und damit ist auch gesagt, es sind urbane Bevölkerungsschichten. Also es ist eine junge Generation und eine städtische Generation, die da demonstriert, während die ländliche Bevölkerung da wahrscheinlich eher nicht dabei ist. Und die ländliche Bevölkerung ist wiederum die, wo die Kommunisten starken Rückhalt haben.
Und worum geht es den Demonstranten wirklich?
Es geht den Demonstranten vordergründig darum, dass die Wahl annulliert wird oder dass neu ausgezählt wird. Beides sind Forderungen, mit denen sie wahrscheinlich nicht durchdringen werden. Aber der Hintergrund der Proteste ist wahrscheinlich eher in einer sehr extensiven Frustration zu sehen. Die Kommunisten regieren seit 8 Jahren mit einer erdrückenden Mehrheit. Diese Mehrheit ist gerade noch ein bisschen erdrückender geworden. Und die Aussicht, dass es 4 Jahre so weitergeht, dass das System zusehends verkrustet, das ist für junge Leute eine schreckliche Aussicht. Vor allem für junge Leute vielleicht, die schon Erfahrungen mit Westeuropa haben, die vielleicht als Gastarbeiter in Westeuropa waren und jetzt zurückgekommen sind, vielleicht auch, weil sie wegen der Krise die Arbeit verloren haben.
Sie sagten, die Aussicht auf 4 weitere Jahre sei schrecklich, mache vielen Angst. Weshalb denn?
Weil es keine Veränderung gibt. Das kann man vielleicht schlecht verstehen, wenn man das Leben lang in offenen politischen Systemen gelebt hat, wo sich Dinge verändern, wo einmal die Macht wechselt. Posten werden neu besetzt, Pfründen werden neu verteilt. Das klingt zwar nicht schön, aber das ist so, wie die Politik funktioniert. Aber wenn immer die gleiche Partei am Ruder ist, dann auch wenn auf dem Papier eine gewisse Art der Demokratie besteht, auch wenn Wahlen, sagen wir, frei oder halbfrei sind. Wenn sich nichts ändert, dann fördert das natürlich die Korruption, das System verkrustet. Wenn man nicht die richtigen Beziehungen hat, ist man ausgeschlossen. Und junge Leute, die gesehen haben, wie Westeuropa funktioniert, wie die Europäische Union funktioniert, und die Europäische Union, muss man sagen, ist direkt vor der Tür mit Rumänien, und viele Leute aufgrund der sprachlichen Gemeinsamkeiten zwischen Moldawien und Rumänien können Medien verfolgen, können sehen, wie das Land jenseits der Grenze funktioniert. Und sie sind frustriert, dass das bei ihnen jetzt wieder nicht stattfindet.
Das tönt nach klassischem Ost-West-Konflikt. Man hört jetzt oft auch von der Parallele zur Ukraine. Sehen Sie das auch so?
Das ist schwer zu sagen. In der Ukraine, denke ich, war die Volksbewegung, die dann zu dieser Orangen Revolution geführt hat, stärker. Und der Betrug bei den Wahlen war offensichtlicher. Und so war es einfacher, die Leute zu mobilisieren und auf der Straße zu halten und eine effektive Veränderung herbeizuführen. In Moldawien wird das schwieriger sein, weil das Regime doch einen Anstrich von Legalität hat. Die Kommunisten haben wahrscheinlich die Wahlen gewonnen. Die Frage ist, wie stark sie sie gewonnen haben, aber nicht, ob sie sie gewonnen haben. Von daher denke ich, der Protest kann wahrscheinlich, wenn nicht etwas noch Unvorhergesehenes passiert, nicht die gleiche Wirkung entfalten wie 2004 in der Ukraine.
Welche Rolle spielt denn Moskau in Moldawien?
Moskau hat natürlich einen starken Einfluss wegen dem sogenannten eingefrorenen Konflikt um Transnistrien. Transnistrien, das ist ein schmaler Landstreifen, der politisch zu Moldawien gehört oder gehörte bis 1992. Und 1992 hat sich nach einem kurzen Bürgerkrieg ein Marionettenregime Moskaus in eben diesem transnistrischen Streifen etabliert und das hält sich bis heute. Dieses Regime wird von Moskau sehr stark unterstützt, auch mit Militärpräsenz, und das Problem dieses Konflikts kann man ohne Moskau nicht lösen. Das ist, sagen wir, der sicherheits- oder machtpolitische Teil der Gleichung, und dann gibt es noch einen wirtschaftlichen Teil. Moldawien ist da auf landwirtschaftliche Exporte angewiesen, es ist ein armes Land und es muss schauen, wie es zu Exporteinnahmen kommt, und Moskau ist da auch ein wichtiger Teil. Wenn die Regierung in Moldawien sich nicht so benimmt, wie Moskau sich das vorstellt, dann kann sie sehr schnell den Exporthahn zudrehen.
Wenn es um externe Einflüsse geht, dann sind wir bei Moldawien auch schnell bei Rumänien. Sie haben das bereits kurz erwähnt. Die Wiedervereinigung mit Rumänien ist ein Dauerthema dort und das verlangt jetzt die Opposition auch wieder. Wie weit hat denn Rumänien bei diesem Aufstand die Hände im Spiel?
Rumänien sagt offiziell überhaupt nicht. Es gibt vordergründig auch nicht viel, sagen wir, Logik dahinter, dass sich Rumänien ein Problem einhandeln wollte, zum Beispiel mit einer Union, wenn es eine solche anstreben würde mit Moldawien, das, sagen wir, dem Erwerb eines armen Nachbars gleichkäme. Ich denke, Rumänien hat selbst mit sich selbst genug Probleme zu lösen, ohne dass man sich noch auf ein solches Problem verlagern möchte.
Das war NZZ-Korrespondent Rudolf Herrmann. Manche zieht es aus dem ruhigen Umland ins quirlige Stadtleben. Gerade für die Partnersuche kann sich ein Wechsel zum Beispiel nach Zürich positiv auswirken. Das gilt mit Sicherheit nicht für Fuchs und Luchs, die ihre Paarungsreisen oft unfreiwillig in Siedlungen beenden. Denn sie stoßen an menschliche Grenzen. Städte oder Verkehrswege setzen den oft langen Wanderschaften von Revier zu Revier ein Ende. Und so kommt der Wolf zurück nach Luzern und Freiburg, der Luchs landet im Aargau, wie jüngst bekannt wurde. Doch diese Grenzen sind nicht unüberwindbar, wie der Bericht von Remo Vitelli von der Regionalredaktion Aargau-Solothurn zeigt.
Schon vor 6 Jahren versuchten 2 Luchse von der Ostschweiz her in den Jura zu wandern. Sie kamen nicht sehr weit, erzählt Dominik Thiel, Wildtierbiologe beim Aargauer Umweltdepartement.
Der eine Luchs ist in Zürich hängen geblieben, hat sich über längere Zeit in den Villenquartieren am Zürichberg aufgehalten, hat tagsüber in den Villengärten geschlafen, hat sich von Füchsen und vielleicht auch von Hauskatzen ernährt.
Ist dann aber wieder zurückgewandert. Die Stadt ist eine Barriere, die er nicht überwinden konnte. Der andere der beiden Luchse schaffte es bis hierher. Die Autobahn A1 vor dem Barecktunnel. Hier kam der Luchs nicht mehr weiter und kehrte um. Das war eben vor 6 Jahren. Heute könnte er bequem und sicher eine Unterführung benutzen. Seit dem Ausbau der Autobahn gibt es am Bareck nämlich eine Wildtierpassage. Eine 50 Meter breite Unterführung nur für Tiere. Und diese wird rege benutzt. Der Biologe Dominik Thiel weist auf Spuren im schlammigen Boden.
Das sind Trittsiegel, Furet. Schmeckt auch vom Fuchs, der hat vor ein paar Wochen Ranzzeit gehabt, der die Männer markieren. Das ist der intensive Geruch, den man da schmeckt. Das heisst also, die Füchse benutzen das sogar da auf ihren Hochsitzweg, den Durchlass. Und das da? Ja, aber das ist, also das sieht nach einem Wildsäule aus da. Und da sieht man jetzt gerade neben der Reh, neben dem Trittsiegel vom Reh auch, dass der Dachs da durchgelaufen ist. Also jetzt haben wir in kürzester Zeit mit einem Blick schon Reh, Dachs, Fuchs und vermutlich sogar ein Wildsäule können nachweisen, die da in letzter Zeit durchgelaufen sind.
Unter der Autobahn durch und bei der Hauptstraße gleich daneben über eine Brücke gehen. Zur Anlage am Bareck gehört auch eine sogenannte Grünbrücke, ebenfalls 50 Meter breit, bepflanzt mit Sträuchern, die den Tieren Deckung geben. Seit 8 Jahren fördert der Bund gezielt solche Anlagen und er hat die Wildtierkorridore kartieren lassen. Man weiß heute also ganz genau, wo die Wanderwege der Tiere verlaufen und wo diese unterbrochen sind von Autobahnen und Bahnlinien. Das Ziel? Man will vermeiden, dass Tiere in ihren Lebensräumen abgeschnitten sind von ihren Artgenossen. Es geht um genetische Vielfalt.
Für die Überlebensfähigkeit von Tierbeständen ist es sehr wichtig, dass die vernetzt sind und Austausch haben und sich auch von einer Population zur anderen fortpflanzen können. Und das bedingt eben, dass diese Populationen verbunden sind und Austausch zueinander haben.
Der Kanton Aargau plant zurzeit eine weitere Passage über die A1 in der Nähe von Aarau. Kostenpunkt 24 Millionen Franken. Auch in anderen Kantonen entstehen Wildübergänge oder sind schon gebaut. Doch nicht nur wegen der hohen Kosten sind solche Passagen auch umstritten. Jäger befürchten die Ausbreitung von Raubtieren wie eben der Luchse und Wölfe und Bauern beklagen Schäden auf ihren Feldern, wenn Wildschweine ungehindert umherwandern. Der Geschäftsführer des Aargauer Bauernverbandes, Ralf Bucher, sieht sich die Anlage am Bareck an und übt Kritik.
24 Millionen für einen Wildtierkorridor gibt man aus und auf der anderen Seite ist man dann sehr sparsam, wenn es darum geht, die Schäden, die ja durch solche Wildtierkorridore dann vermehrt sich ausdehnen, diese zu bezahlen. Und da sind dann die Jäger und die Bauern, die diese Schäden dann gemeinsam tragen, die Leidtragenden. Oder?
Der Wildtierbiologe Dominik Thiel hat zwar Verständnis für die Bedenken von Jägern und Bauern, aber er sagt auch, die Tiere müssten wandern können. Nur so blieben die Populationen eben gesund. Der Mensch habe mit Siedlungen und Verkehrswegen die Lebensräume zerschnitten. Es lohne sich, nun an den wichtigen Stellen die Barrieren wieder zu öffnen. Für Reh, Hirsch, Wildschwein, Luchs oder Wolf, der von Süden her mehr und mehr auch ins Mittelland in Richtung Jura vorstößt. Wohin die Tiere dann genau wanderten, wo sie sich niederlassen wollten, liege dann an ihnen.
Ich denke, der Lebensraum ist hier eher beschränkt verfügbar für den Wolf, aber diese Fragen werden uns die Wildtiere selber beantworten in Zukunft.
Tierische Spurensuche, das war ein Bericht von Remo Vitelli. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Sabine Manz, für die Nachrichten Susanne Schmucke, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.